Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir sprechen heute über einen Sammelband, der fragt, wie wir nach allem, was seit dem 7. Oktober in Israel und Palästina passiert ist und weiterhin passiert, am Austausch festhalten können. Es geht um den Roman einer Autorin, der jetzt erstmals aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzt worden ist. Doch zuerst ein Debütroman aus dem Hier und Jetzt. Noto heißt dieser Roman und geschrieben hat ihn der Autor Adriano Sack. Am Mikrofon ist Nora Karches. Adriano Sack ist 1967 in Köln geboren worden. Heute arbeitet er als Redakteur bei der Welt am Sonntag. Noto heißt sein Buch, das sich auf die Suche macht nach der Schönheit im Abschied. Jan Drees.
In zahlreichen Romanen agieren Hauptfiguren, die wie ihre Schöpfer heißen. Vom fiktiven Privatdetektiv Paul Auster im Stadt-aus-Glas-Krimi über Herrn Kästner im Jugendbuch Emil und die Detektive bis zum dandyhaften Senator Thomas in den Buddenbrooks. Manchmal kommen derartige Figuren zu Tode, wie der schwule Schriftsteller und Journalist mit dem auffälligen Vornamen Adriano in Noto, dem Debütroman des Autors und Journalisten Adriano Sack. Der erfundene Adriano stirbt einen nachgerade literarischen Tod, denn er schläft wie die große Ingeborg Bachmann mit noch brennender Zigarette ein.
Das Kohlenmonoxid aus dem schwelenden Sofa hatte Adriano getötet. Schon wenige Atemzüge des giftigen Qualms müssen gereicht haben. Über dem Sofa hing ein gerahmter Scherenschnitt von einem jungen Mann am Computer, von dem Besucher oft dachten, dass es sich um Adriano handelte. Darunter aber lag nun der wirkliche Adriano. Oder die Hülle, die übrig bleibt, wenn ein Mensch gestorben ist. Die Augen geschlossen, auf den Lippen dieses trügerische und jetzt endgültige Lächeln. Er trug eine Baseballkappe mit der Aufschrift »Don't think it's over« und seine Haut war fahl.
Keineswegs alles ist mit Adrianos Tod vorbei. Adriano Sacks Trauergeschichte beginnt, passend zum gern genommenen Charon-Motiv, mit einer Fährüberfahrt im Tyrrhenischen Meer. Der Erzähler Konrad, Referent einer Studienstiftung in Rom, zurückgelassener Witwer des so schmerzlich vermissten Adriano, hat eine kleine Kabine gemietet und reist Richtung Sizilien.
Auf dem Beistelltisch liegen mein Aura-Ring, obwohl ich den eigentlich vor allem im Schlaf tragen sollte, eine Halbliterflasche stilles Wasser, eine zerfledderte Ausgabe von Der Herr der Ringe, die Gefährten, die Hirschtalcreme gegen trockene Hände von meiner Mutter und der Mussolini-Roman von Antonio Scurati auf Italienisch. Daneben steht eine dunkelgrüne Dose der italienischen Rasiercreme Pro Raso. Adriano mochte ihren Geruch nicht, aber er kaufte sie trotzdem wegen der altmodischen Verpackung. Sie erinnerte ihn an den Friseursalon in der Bergstadt Chiaramonte Gulfi mit den lackierten Wänden. Jetzt ist seine Asche in dieser Plastikdose.
Der trauernde Held tröstet sich in Sizilien mit der Schönheit Süditaliens. Er sucht Rettung in Popmusik und Kinofilmen, während er durch die titelgebende italienische Stadt Noto streift. Dort hat er einst gemeinsam mit dem Verstorbenen ein Ferienhaus nahe den Marmorklippen erstanden. Adriano, Journalist, Künstler, Autor des fiktiven Rave-Romans Slippery When Wet, wird als hinreißende Figur vorgestellt. Eine Zeitung charakterisierte ihn mit den Worten: Er schreibt wie ein Partypromoter und raucht wie eine Frau. Eine klare Anlehnung an einen realen SZ-Artikel über Christian Kracht, der offensichtlicher Spiritus Rector dieses Romans ist, auch ein Zitat für die Buchrückseite geschrieben hat. Das gemeinsame sizilianische Haus soll verkauft werden. Zu groß ist die wilde Schwermut, die Konrad bei der Erinnerung an zurückliegende Zeiten des Glücks ergreift.
Wie unwiderruflich sind sie doch dahin, und unbarmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch alle Entfernungen. Auch treten im Nachglanz die Bilder lockender hervor. Wir denken an sie wie an den Körper einer toten Geliebten zurück, der tief in der Erde ruht und der uns nun gleich einer Wüstenspiegelung in einer höheren und geistigeren Pracht erschauern lässt.
So steht es freilich nicht im Marmorklippenkapitel dieses Noto-Romans, sondern in Ernst Jüngers Auf den Marmorklippen, einer von zahlreichen Folien dieser Geschichte. Sie hat freilich wenig gemeinsam mit der Faschismusparabel von 1939, obschon auch hier eine Gesellschaft bedroht ist. Die sizilianischen Einheimischen leiden unter begüterten Expats, die ihr Land kaufen. Vornehmlich ist diese Ich-Geschichte jedoch eben nicht politisch, sondern auf das westlich geprägte Individuum kapriziert. Konrad, der häufiger an den Körper seines toten Geliebten Adriano denken muss, besucht in helleren Momenten Abendgesellschaften, die wirken, als könnten jederzeit Oscar Wilde oder Truman Capote den Raum betreten. Gwyneth Paltrow im Bärenkostüm und ein täuschend echtes Mick Jagger-Double haben einen Gastauftritt. Konrad hingegen wirkt an vielen Stellen wie George Falconer, jener ebenfalls um seinen Partner trauernder homosexueller Literaturprofessor aus Christopher Isherwoods nihilistischer Erzählung A Single Man, die ikonisch geworden ist durch die GQ-polierte Verfilmung Tom Fords mit Colin Firth in der Hauptrolle. Wie besagter Professor Falconer sucht gleichsam der Held von Adriano Sachs Geschichte Halt in äußerer Form sein chaotisch durcheinander geratenes Innenleben kaschierend, während Introjekte täuschend reale Erinnerungen an den Geliebten wie aus dem Nichts vor seinem inneren Auge auftauchen.
Ich weiß nicht zu welchem Lied, aber wir bewegen uns durch den Raum. Und so glücklich war ich lange nicht mehr in Adrianos Armen. Ich sehe, wie er sich nach dem Orgasmus schüttelt, wie ein Hund. Wie er nach dem Schwimmen aus dem Meer kommt und gleich wieder reinrennt. Wie ich mich im Auto an seine Schulter lehne und seine Knochen in Bewegung spüre, wenn er den Gang wechselt. Wie er schreibt und dabei lächelt, nicht selbstzufrieden oder eitel, sondern beseelt von der Unendlichkeit des Erzählbaren. Und wie ich ihm wünsche, dass er für immer genau an diesem Ort bleiben könnte.
Wie gern würde Konrad dem Reinhold Götzschen Diktum Don't cry, work folgen, stattdessen leichten Herzens durch die Landschaft flanieren oder mit Freude im zurückgelassenen Tagebuch Adrianos blättern. Eine manchmal himmelhoch jauchzende, dann wieder zu Tode betrübte Stimmung wogt durch diesen überästhetisierten Roman. Adriano Sachs' Notodebüt ist ein modernes Totenoffizium, ein Trauertagebuch, deutlich zeigend, dass ein Abwesender präsenter sein kann als jene, die er hinterlassen hat.
Wie Andres hat Adriano Sachs Roman Noto gelesen, erschienen im Verlag Nagel und Kiemche, 334 Seiten, kosten 24 Euro. Stena Salivarova war nach der Niederschlagung des Prager Frühlings die Verlegerin des wichtigsten Exilverlags der Tschechoslowakei. Heute lebt sie in Kanada. Von ihr gibt es zwei autobiografische Texte, von denen einer jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Jörg Plath hat Ein Sommer in Prag gelesen.
Ein Sommer in Helsinki, das wäre schön. Ein Sommer in Prag dagegen ist die Qual. Jedenfalls für Jana Honslova in den 50er Jahren. Das gesamte Gesangs- und Tanzensemble Sedmi Krasa gastiert in der finnischen Hauptstadt. Nur der Sängerin Jana ist die Ausreise in den imperialistischen Westen nicht erlaubt worden. Die junge Frau, Anfang 20, sitzt im Büro des Ensembles und soll Noten kopieren. Wütend lästert sie über die Kollegen im Ausland, malt sich die Intrigen, insbesondere der machtgierigen Parteimitglieder, farbig aus, farbiger noch die Liebestollheit untereinander und mit den hübschen Körpern der schönen, weiten Welt. Wie die mitgereisten Aufpasser der Partei ihre Schäfin ins Trockene bringen, war sie auch. Denn vor einem halben Jahr noch durfte sie mit nach Paris reisen und musste sich vorwerfen lassen, dass ihre Westsprachenkenntnisse unsere Ordnung bedrohen. Und jetzt? Jana weiß nicht, warum ihr die Reise nicht gestattet wurde, und bevor ihr langweilig wird, knackt sie den Safe des Direktors. Da ist sie, die eigene Kaderakte.
Ich begann mit der verbotensten Lektüre meines Lebens, unter dem Fenster, auf dem Boden hockend, damit man mich von der anderen Uferseite ja nicht sehen konnte. Ein lehrreicherer Lesestoff hätte mir nicht unterkommen können. Die meisten Beurteilungen erinnerten an Berichte, wie sie in den dunkelsten Feudalzeiten die Kreishauptmänner seiner kaiserlichen Majestät erstattet hatten und überschlugen sich mit Empfehlungen, wie mit mir zu verfahren sei. Die Netteren gaben irgendeinem Vorgesetzten den Tipp, mich zur Umerziehung in die Schwerindustrie zu schicken. Keine einzige Beurteilung war vorteilhaft, keine einzige namentlich unterschrieben. Nur in einer wurde meine Intelligenz erwähnt, wenn auch als schädliche Eigenschaft.
Ein hitziger junger Mensch bekämpft einen schwitzigen Sommermonat lang den Irrwitz eines Kontroll- und Denunziationssystems mit Wut, Humor und Unerschrockenheit. Was für eine märchenhafte Konstellation in der Mitte Europas und des 20. Jahrhunderts. Stena Salivarovas »Ein Sommer in Prag«, von der Verlagsherstellung sehr geschmackvoll gestaltet, nimmt sofort für sich ein. Auch weil die Tschechoslowakin ihrer Erzählerin einen leichten, frischen und furchtlosen Ton verleiht, den die Übersetzerin Sophia Marzolf mit saftigem Rabimmel, Rabammel, Rabum ins Deutsch der 50er Jahre übertragen hat. Jana bleibt ein Lästermaul selbst dann, als sich der Sommerhimmel zunehmend verdüstert. Ihre einzige Vertraute, die Putzfrau des Ensembles, stirbt überraschend und die Nachfolgerin ist das Gegenteil des proletarischen Schlachtrosses mit dem Herz am rechten Fleck. Sie versteht sich als Feudel der Partei. Dann muss sich Jana, deren Vater und Bruder im Arbeitslager gequält werden, fürsorglicher Zudringlichkeiten der tschechoslowakischen Stasi erwehren, die sie als inoffizielle Mitarbeiterin anwerben will, bevor schließlich ihre Mutter und der geliebte kleine Bruder bei einem Unfall sterben. Was trotzig heiter beginnt, endet tragisch. Unter dem Titel Onslova, Protestsong, erschien Salivarovas Roman 1972 als dritter Titel des Verlags 68 Publishers in Toronto. Die Autorin hatte das Unternehmen mit Unterstützung ihres Mannes, des Schriftstellers Josef Skvoretsky, gegründet. Das Ehepaar war 1968 mit Genehmigung des Regimes aus der Tschechoslowakei ausgereist und als die Genehmigung auslief, fand es sich im Exil wieder. Salivarova schrieb noch weitere Bücher, vor allem aber machte sie 68 Publishers zum wichtigsten Exilverlag der tschechischen und slowakischen Literatur. Deren beste Vertreter verließen das Land nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Salivarova verlegte Havel, Chabal, Kundera, Lustig und viele andere. Ein Sommer in Prag wurde in Prag, Berkeley und Toronto zwischen 1968 und 69 verfasst, was man dem Roman anmerkt. Aus einem Guss ist er nicht, und dass Salivarova sich an den frischen Ton der humorvollen jungen Frau und die Chronologie hält, bezahlt sie mit Einbußen an Subtilität und Anspielungsreichtum. Ein Sommer in Prag ist ein gelungener Unterhaltungsroman über den Stalinismus. Ein Sujet, das diesem Genre in der Regel massiven Widerstand entgegensetzt.
Lieber ist die kleine Maid mir, notierte ich im Eiltempo. Bass, psum, psum, als die große. Die Bassstimmen notierte ich am liebsten. Da brauchte man meist nur eine Note für den ganzen Takt. Manchmal sogar über drei Takte hinweg und es gab weniger Text. Das Schlimmste waren die Sopranstimmen. Jeder Komponist teilte ihnen die Rolle der Schnatterlesen zu. Sie zwitscherten viermal mehr, als im ursprünglichen Text stand. Mit den Sopranen war es so mühsam wie mit dem Aufbau des Sozialismus. Viel Geschwätz und wenig Grundlage.
Jörg Plath hat Stena Salivarovas Roman »Ein Sommer in Prag« gelesen, aus dem Tschechischen von Sophia Marzolf mit einem Nachwort von Michael Spirit. Mitteldeutscher Verlag, 368 Seiten, 30 Euro. An dieser Stelle tue ich etwas, was ich sonst selten tue. Um den Band, über den wir jetzt sprechen, vorzustellen, zitiere ich den ersten Absatz des Vorworts, eben weil in diesem Absatz alles drinsteckt. Dieser Band kommt weder zur rechten Zeit, noch hat er Lösungen parat. Er entsteht an einem Knotenpunkt, der sich vielleicht am besten so darstellen lässt. In Israel und Palästina herrscht Krieg, Menschen befinden sich in Geiselhaft, der gesamte Gazastreifen erlebt eine humanitäre Katastrophe. Und in Deutschland spricht man vor allem über Deutschland. Trotzdem sprechen heißt dieser Sammelband. Ich habe die Historikerin und Herausgeberin Miriam Sadov, die in München das NS-Dokumentationszentrum leitet, gefragt, was war ihr Anliegen mit diesem Buch?
Ja, dieses Buchprojekt ist eigentlich entstanden aus der Frage heraus, wie es einem geht. Und so ist ein Gespräch entstanden zwischen Lena Gorelik, der Autorin, und Miriam Schellbach, Programmleiterin beim Klaassen Verlag. Lena Gorelik hatte damals einen Text in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht und parallel dazu waren Lena und ich uns begegnet und hatten uns eben genau diese Frage gestellt und haben festgestellt, dass wir in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten genau diese Gespräche gerade führen, eben manchmal auch aus seiner Sorge heraus, eigentlich gar nicht miteinander sprechen zu können oder dass das Gegenüber nicht mehr mit einem sprechen möchte, weil man sich plötzlich auf anderen Seiten dieses Konfliktes wahrgenommen hat. Und gleichzeitig aber auch die Frage, wie geht man mit der eigenen Sprachlosigkeit um?
Auch Sie haben einen Text geschrieben für dieses Buch. Dieser Text heißt Vor- und Nachmittagssorgen, Abendsorgen. In diesem Text, da beschreiben Sie ja so ein Gefühl der existenziellen Verunsicherung, das Sie ergriffen hat am 7. Oktober. Jetzt ist dieses Buch seit mittlerweile mehreren Wochen in der Welt. Wie blicken Sie zurück auf die Ereignisse dieses Tages, auf den Entstehungsprozess und auch auf die Reaktionen, die es gegeben hat auf das Buch?
Mir geht es so wie vielen anderen, dass man genau weiß, wo man sich an diesem Morgen befunden hat. Und darüber schreibe ich auch in dem Text. Ich war an diesem Morgen in Stuttgart bei einer Veranstaltung, bei der es um inklusives Erinnern ging. Und ich musste irgendwie 2 Stunden, nachdem ich also im Zug diese ganzen Nachrichten, die aus Israel kamen, gelesen habe, dann vor Menschen sprechen und habe dann aus einer großen Verunsicherung gesprochen und habe in diesem Moment sehr viel Solidarität erlebt. Miteinander zu sprechen, auch wenn wir vielleicht andere Meinungen vertreten. Das ist ja eigentlich die Basis eines demokratischen Austausches, dass man auch in schwierigen Situationen damit umgehen kann, dass es andere Meinungen geben darf. Und es gab auch im Entstehungsprozess des Buches, auch zwischen uns Herausgeberinnen, viele Diskussionen, auch mit den Autorinnen. Und so ist eben das Buch entstanden. Und als es dann rauskam, gab es ganz viele individuelle Bekundungen von Leserinnen, von Menschen, die gesagt haben, das Buch ist ihnen wichtig. Also es hat fast etwas, das klingt jetzt so ein bisschen eigenartig, fast was Therapeutisches. Und daraus ergeben sich Gespräche, die weniger aufgeregt sind, die weniger aufgeheizt sind. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass dieses Buch eine Momentaufnahme ist und die Probleme nicht lösen kann.
Ja. Ich will Ihnen eine Frage stellen, die mich umgetrieben hat, nachdem ich erfahren habe im Vorwort, dass es gar nicht einfach war, Menschen für dieses Buchprojekt zu gewinnen, die eine palästinensische Perspektive vertreten. Es gibt Texte, in denen ja so eine gewisse Asymmetrie beklagt wird, die es in Deutschland gibt, eben dass die Empathiefähigkeit der Deutschen oft etwas weniger ausgeprägt ist, wenn es statt um jüdische, um palästinensische Menschen geht. Ich habe dann lange nachgedacht über die Schulbildung in Deutschland und beispielsweise den Deutschunterricht, wo ja Texte von Paul Celan, wo er die Shoah-Erfahrung so eindringlich darstellt, das gehört ja alles seit Jahrzehnten zum Kanon. Und wir lesen diese Texte sicher auch, damit wir mit ihnen lernen können, wie man sich in die Perspektive anderer Menschen hineinversetzen kann. Und dann habe ich nachgedacht, welche Texte von muslimischen Menschen ich in der Schule gelesen habe und mir ist gar nichts eingefallen. Ist das eine Lücke oder ist das eine Frage, die so nur von einer Person gestellt werden kann, die viel mit Büchern zu tun hat und die eigentlichen Probleme, die liegen ganz woanders?
Nein, das ist sicher richtig, wenn ich jetzt an die deutsche Geschichte denke, das, was man so die Aufarbeitung nennt, des Nationalsozialismus, der Shoah, die hat sich ja ausgezeichnet oder war charakterisiert von einer unglaublichen Unfähigkeit zur Empathie. Sehr, sehr lange, über viele Jahrzehnte. Und es hat eben auch lange gedauert, bis Texte wie die von Paul Celan und viele andere gelesen wurden, gedruckt wurden, diskutiert wurden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass es gibt eine große palästinensische Diaspora in Deutschland, dass PalästinenserInnen im öffentlichen Diskurs wahrscheinlich nur vorkommen als Partner in diesem Konflikt. Und dass der Konflikt auch erst seit kurzem in den Schulen überhaupt unterrichtet wird und immer so ein bisschen heikel. Und die Empathiefähigkeit für die PalästinenserInnen entsteht da gar nicht. Ne? Und da entsteht auch manchmal so ein bisschen ein verzerrtes Bild. Es ging gestern durch die Medien, dass es einen Versuch gab, von deutschen Ärztinnen und Ärzten 40 Kinder aus Gaza nach Deutschland zu bringen. Dieser Versuch ist gescheitert an der Bürokratie. Das sind so Momente, wo man dann merkt und wo dann auch dieser Satz da dann stand, ja, es musste ja erst geklärt werden, ob es sich um Terroristen handelt. Aber wenn es gerade jetzt um Kinder geht, diese Form der Differenzierung fehlt in Deutschland, wo es einfach nur eine Zuspitzung gibt, auf welcher Seite bist du?
Miriam Sadov, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Vielen herzlichen Dank.
Das Buch Trotzdem sprechen wurde herausgegeben von Mirjam Schellbach, Lena Gorelick und Mirjam Sadov. Ullstein Verlag, 224 Seiten, 22 €. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon war Nora Karches.